Hallo und herzlich willkommen zur Podcast-Reihe Die Geschichte der Entstehung der Islamischen Revolution in Iran. In der letzten Folge haben wir über die wichtige Rolle der Händler und Basare für den Sieg der Islamischen Revolution gesprochen. In dieser Folge geht es um die Rolle der Armee im Prozess der Islamischen Revolution. In der letzten Folge haben wir gesagt, dass Experten, die die Wurzeln der Islamischen Revolution untersucht haben, glauben, dass das Rückgrat der Bewegung Imam Khomeinis das Bündnis der Basare mit der Geistlichkeit war. Einerseits sahen die Basaris in Imam Khomeini die Verkörperung der Tugenden Imam Alis, Friede sei mit ihm, nämlich Mut, Frömmigkeit und tiefe politische Einsicht. Andererseits beschleunigte die Wirtschaftspolitik des Regimes, die eine öffentliche Kriegserklärung an die Basare darstellte, den Prozess der Hinwendung der Basaris zur Geistlichkeit, insbesondere zu Imam Khomeini. Sie versuchten, Imam Khomeinis Bewegung finanziell zu unterstützen, und so wurde der Basar zum Kern der Revolution. Dies bedeutet jedoch nicht, dass andere gesellschaftliche Gruppen und Kräfte keine Rolle bei der Entstehung der Islamischen Revolution von 1979 gespielt hätten. In den vorangegangenen Folgen haben wir einige dieser Kräfte aufgezählt und ihre Rolle bei der Revolution beschrieben. Angesichts der wichtigen Position und Rolle des Militärs im revolutionären Prozess wollen wir in dieser Folge, wie bereits erwähnt, die Rolle des Militärs im Prozess der Islamischen Revolution erläutern. Bleiben Sie also dran. In Bezug auf die Grundsätze der Regierungsführung hat das Militär eine wichtige Rolle und Aufgabe in der politischen Sphäre der Länder als Instrument zur Ausübung und Kontrolle der politischen Macht und, wenn nötig, zur Anwendung von Gewalt, um die Gegner der politischen Ordnung und Stabilität zu kontrollieren. Aber das Ausmaß und die Art und Weise, in der das Militär in die Politik eingreift, sind in den verschiedenen politischen Systemen unterschiedlich. In der Regel nehmen sich die Streitkräfte in nichtdemokratischen Systemen das Recht, sich in politische Angelegenheiten einzumischen, oder in autoritären Regimen nutzen despotische und autoritäre Herrscher die Intervention des Militärs in der politischen Arena, um das Volk zu unterdrücken. Aber in demokratischen Systemen ist die Rolle und Einmischung des Militärs in politische Aktivitäten verboten und die militärischen Kräfte sind als ausführender Arm der politischen Macht nur für den Schutz der nationalen Einheit und der Stabilität des politischen Systems verantwortlich und vermeiden es, sich in interne Konflikte einzumischen. Dies bedeutet jedoch nicht, dass das Militär selbst in den demokratischsten Ländern gegenüber politischen Fragen gleichgültig ist. Politiksoziologen gehen davon aus, dass in demokratischen Regierungen das Militär eine der einflussreichsten Gruppen in der Gesellschaft ist, auch wenn es keine direkte und offensichtliche Beteiligung an der Politik hat. In den USA gibt es beispielsweise seit jeher eine besondere Beziehung zwischen Militäroffizieren und bestimmten nationalen Industriezweigen, die von Militäraufträgen profitieren. In unterentwickelten Ländern, insbesondere in Entwicklungsländern, ist die Einmischung des Militärs in politische Angelegenheiten jedoch weitaus größer als in anderen Gesellschaften. Einer der Gründe dafür ist die herausragende Rolle, die die meisten Armeen in den antikolonialen Kämpfen in diesen Ländern gespielt haben. In diesen Ländern ist das Militär seit Beginn der Unabhängigkeit zum Hüter der Unabhängigkeit und der nationalen Identität geworden. In der Regel erklärt und äußert das Militär in allen Ländern die Gründe für seine Einmischung in politische Angelegenheiten mit der Unterstützung der Öffentlichkeit und der nationalen Interessen. Es hat die politische Macht vorübergehend übernommen, um die nationale Integrität und die öffentlichen Interessen zu verteidigen. Aber in den meisten Fällen neigt es dazu, seine Präsenz in der politischen Arena nach der Machtübernahme aufrechtzuerhalten und fortzusetzen. Die Einmischung des Militärs in politische Angelegenheiten ist nicht immer gleich und nicht immer in der gleichen Form. Die Einmischung kann auf verschiedene Ebenen und in unterschiedlichem Ausmaß erfolgen. In einigen Fällen agiert das Militär als einflussreiche Gruppe. Das heißt, die Einflussnahme und Intervention des Militärs in den Staatsapparat erfolgt, ohne die Macht aus den Händen der Zivilisten zu nehmen. Die zweite Interventionsebene ist die Einschüchterung und der Druck, den das Militär auf die Regierung ausübt, insbesondere durch die Unterstützung der Gefahr eines Putsches. In einer solchen Situation ist die Regierung verpflichtet, auf die Forderungen und das Militär einzugehen. Diese Stufe ist etwas strenger als die erste, da das Militär seine Interessen nicht nur durch Einflussnahme verfolgt, sondern es auch zu Macht- und Einschüchterungsversuchen kommt. Die dritte Stufe der militärischen Einmischung in politische Angelegenheiten ist der Versuch, direkt in politische Angelegenheiten einzugreifen und die Regierung unter Anwendung von Gewalt und Zwang auszuwechseln. Nach dem Sturz der bisherigen Regierung übernimmt jedoch nicht das Militär selbst die Macht, sondern ersetzt die bisherige zivile Regierung durch eine neue Zivilregierung. Die letzte Stufe der militärischen Intervention in die Politik ist die Verhängung des Kriegsrechts und die Besetzung von Regierungsämtern durch Militärs und Militärbeamte. Auf dieser Stufe übernimmt das Militär offen die politische Macht und übt sie aus. Das Ausmaß militärischer Interventionen in einem Land hängt stark vom politischen Entwicklungsstand der Gesellschaft ab. Generell gilt, je politisch entwickelter die Gesellschaft und je stärker die Zivilgesellschaft, desto begrenzter sind Umfang und Tiefe des militärischen Eingreifens in die Politik. Aus diesem Grund ist in Entwicklungsländern aufgrund der Schwäche der politischen Legitimität, der Fragilität der Zivilgesellschaft und der mangelnden Entwicklung politischer Parteien die militärische Intervention in der Politik weiter verbreitet. Mit der Stärkung der öffentlichen Meinung, der Festigung der Tradition des Parlamentarismus und der Schaffung von Mechanismen für die Wahl echter Volksvertreter in die politische Sphäre werden die Lücken, die das Militär in das politische Leben hineinzieht, um sie auszufüllen, allmählich geschlossen. Und das Militär kann nicht mehr im Namen der Verfolgung öffentlicher und nationaler Interessen in die Politik eingreifen. Iran, ein mächtiges und geschichtsträchtiges Land, hat sich in verschiedenen historischen Epochen immer auf militärische Kräfte verlassen. Aber seit der Safawiden-Zeit und vor allem seit dem Ende der Qajaren-Zeit entstand im Land die Idee, eine reguläre Armee mit moderner Disziplin zu schaffen. Während der Qajaren-Dynastie leistete Abbas Mirza Pionierarbeit bei der Etablierung einer neuen Armee in Iran. Diese Idee wurde bis zum Ende der Qajaren-Dynastie verfolgt. Die Armee im modernen Sinne des Wortes entstand während der Herrschaft des ersten Pahlavi. Reza Khan, selbst Soldat und Mitglied der Kosaken, war es, der den Keim für die Bildung der Armee legte, indem er sie mit der Politik verband und sich in sie einmischte. Er kam 1920 durch einen Militärputsch an die Macht und behielt diesen militärischen Geist bis zum Ende seiner Herrschaft bei. Nur 12 Jahre nach dem Sturz Reza Shahs putschte sein Sohn, ein Militärakademie-Absolvent und Militäroffizier, gegen die legitime Regierung von Mohammad Mossadegh. Nach seiner Rückkehr zur Monarchie verließ er sich immer mehr auf das Militär und konnte sich auf dieses verlassen, indem er einerseits seine militärischen und sicherheitspolitischen Beziehungen zu den USA, dem Anführer des westlichen Blocks, verstärkte und andererseits die neueste und fortschrittlichste militärische Ausrüstung von industrialisierten und mächtigen Ländern kaufte. Mohammad Reza Shah, dem es trotz der Weiße Revolution genannten Reformen von oben nicht gelang, die Legitimität seiner Herrschaft zu sichern und dem die große Unzufriedenheit der Bevölkerung und der politischen Gruppen mit dem bestehenden System immer mehr zu schaffen machte, versuchte die politische Stabilität mit Gewalt zu erhalten. Der Staatsstreich von 1953 war das Ergebnis der Kooperation zwischen dem Hof und der Armee, Aber der Schah verwandelte die Armee nach und nach in ein Instrument, um den Hof zu stärken und seine persönliche Macht zu festigen. Seit Ende der 1950er Jahre und im Zuge der Machtkonsolidierung des Schahs wurden viele Armeeoffiziere verhaftet, die dem Zorn oder Misstrauen des Schahs ausgesetzt waren. Vom Staatsstreich vom 19. August 1953 bis zur Islamischen Revolution 1979 war die Armee eines der wichtigsten Machtinstrumente des Schahs und des Hofes, besaß aber keine Unabhängigkeit. Mohammad Reza Schah versuchte, die Armee durch eine Erhöhung des Budgets und der Soldaten zu stärken, und während dieser Zeit verdreifachte er die Truppenstärke auf etwa 400.000 Mann, und mit dem Anstieg der Öleinnahmen in den frühen 1970er Jahren kaufte er für mehr als 6 Milliarden Dollar militärische Ausrüstung aus dem Westen und vor allem aus den USA. Doch die Stärkung der Armee konnte die Revolution nicht verhindern. Warum konnte eine so mächtige und loyale Armee den Sieg der Revolution in Iran nicht verhindern? Und welche Rolle spielte Imam Khomeini bei der Entwaffnung des Schahs und der Armee? Wie wir bereits in den ersten Folgen dieser Podcast-Reihe erwähnt haben, war eines der besonderen und charakteristischen Merkmale der Islamischen Revolution ihre Gewaltlosigkeit. Wir haben dort erklärt, dass die Islamische Revolution im Vergleich zu allen Revolutionen in der Welt vom geringsten Blutvergießen und der geringsten Gewalt begleitet wurde und dass dies der weisen Führung von Imam Khomeini zu verdanken ist. In den Jahren seiner Herrschaft versuchte der Schah, Andersdenkende zu unterdrücken und mit Gewalt einzuschüchtern. Aber die Maßnahmen Imam Khomeinis beschleunigten den Prozess der Revolution, insbesondere in den letzten 2 Jahren dieses Prozesses, und verringerten die Gewalt und das Blutvergießen, die in diesem Prozess hätten zunehmen können. Die Maßnahmen Imam Khomeinis führten dazu, dass das Militär zögerte, auf seine Landsleute zu schießen und sie zu töten. Die New York Times wies in ihrem Bericht über die Muharram-Proteste 1978 auf diesen Punkt hin und schrieb: Die iranische Armee beschloss, sich während Muharram zurückzuziehen, weil Hunderte von Soldaten in den Städten Mashhad und Qom geflohen waren und andere Wehrpflichtige damit gedroht hatten, den Befehlen der religiösen Führer und nicht ihren Kommandeuren zu gehorchen. Ein Bericht der Washington Post enthüllte auch, dass in der Woche nach den Trauertagen von Tarsua und Ashura Soldaten in Rom den Befehl, auf Demonstranten zu schießen, nicht befolgten, dass 500 Soldaten sich der Opposition in Tabriz anschlossen und dass 3 Soldaten der kaiserlichen Garde auf die Speisesäle der Offiziere schossen und eine Reihe royalistischer Offiziere töteten. Nach zahlreichen Presseberichten aus dieser Zeit schlossen sich Soldaten in vielen Städten den Demonstranten an und gaben in einigen Zentren und Kasernen heimlich Waffen an die Bevölkerung. Viele hochrangige Militärs trauten ihren Soldaten nicht, sich der Öffentlichkeit zu stellen. Deshalb haben sie viele Schießereien auf der Straße selbst ausgeführt. Als die politischen Spannungen im Land zunahmen, zweifelten auch einige militärische Führer ernsthaft an der Unterstützung des Regimes und reagierten positiv auf die Bitte der Mitglieder des Revolutionsrates, der von den Revolutionären gebildet worden war. Und am 8. Februar 1979 traf sich ein Teil der Luftwaffe der Armee mit Imam Khomeini und schwor ihm und der Revolution die Treue. In der Nacht des 8. Februar 1979, 2 Tage vor dem Sieg der Islamischen Revolution, griff die kaiserliche Garde als Reaktion auf diese Aktion ein, um die Sympathisanten und Kadetten zu unterdrücken, zog sich aber angesichts des Widerstands des Volkes zurück, und die Waffen wurden in die Hände des Volkes gelegt. Von da an stellte sich die Armee voll und ganz auf die Seite des Volkes, und die iranische Revolution siegte. Imam Khomeinis Rolle bei der Demobilisierung der Armee und ihrem späteren Eintritt in die Reihen des Volkes und der Revolution war äußerst lobenswert und weise. Während des Kampfes versuchte Imam Khomeini, dem Militär wiederholt zu erklären, dass die kaiserliche Armee in einer Situation der Abhängigkeit sei. Im Muharram 1978 sagte er Folgendes: Wenn wir uns die Armee ansehen, sehen wir, dass sie von amerikanischen Beratern dominiert wird. Imam Khomeini versuchte auch, die Armee daran zu erinnern, dass ihre Hauptaufgabe darin besteht, das Volk zu verteidigen und dass, wenn es eine Trennung zwischen der Armee und dem Volk gäbe, ihre Unabhängigkeit und Macht verloren ginge. Er merkte an: In nicht monotheistischen Regimen sind die Regierungen von den Völkern getrennt. Die Armee ist vom Volk getrennt. Und wenn die Regime und die Armeen vom Volk getrennt sind, werden die Regime erschüttert und können ihre Unabhängigkeit nicht aufrechterhalten. Sie können gegenüber Fremden nicht stabil sein. Mit solchen Stellungnahmen versuchte Imam Khomeini zu verhindern, dass die Armee mit dem Volk in Konflikt gerät und stattdessen die revolutionäre Bewegung des Volkes begleitet. Er forderte demzufolge das Volk klugerweise auf, nicht durch Parolen und Proteste mit der Armee in Konflikt zu geraten. Und durch die Strategie, den iranischen Soldaten Blumen zu schenken, entwaffnete er sie de facto für gewalttätige Aktionen. Um die Stützpunkte der Armee zu räumen, appellierte er an die religiösen Überzeugungen und Gefühle und forderte die Soldaten auf, die Kasernen zu verlassen. Dies führte zu einer Passivität des Militärs. Darüber hinaus wurde der Armee implizit die Botschaft übermittelt, dass im Falle einer gewaltsamen Konfrontation mit dem Volk nach dem Sieg der Revolution, der sicher und unvermeidlich sei, diejenigen, die Gewalt anwendeten und sich dem Volk entgegenstellten, vor Gericht gestellt würden. Mit dieser Politik gelang es Imam Khomeini, die Führung der Armee und der Streitkräfte schrittweise aus den Händen der amerikanischen Berater zu nehmen und dem Revolutionsführer zu übergeben. Auch die Mission des amerikanischen Generals Robert E. Huser, der im Januar 1979 nach Iran gekommen war, um einen Putsch der Armee zu inszenieren, scheiterte und der Boden für den Staatsstreich und die Niederschlagung des Aufstandes war zerstört. Auf diese Weise und vor allem mit dem Eintritt der Luftwaffe der Armee in die Reihen des Volkes wurde die Verbindung zwischen der Armee und der Revolution vollendet. Und die Islamische Revolution siegte mit der Beteiligung der Armee, die sich der Revolution anschloss und die Führung von Imam Khomeini akzeptierte. In dieser Folge des Podcasts Die Geschichte der Entstehung der Islamischen Revolution in Iran haben wir die Rolle der Armee beim Sieg dieser Revolution diskutiert und festgestellt, dass Imam Khomeini durch sein Verhalten und seine weise Führung in der Lage war, die von Mohammad Reza Shah aufgebaute kaiserliche Armee als Grundlage und Stütze des Pahlavi-Regimes mit sich und dem Volk zu vereinen und die Revolution zum Sieg zu führen. In der nächsten Folge werden wir weiter über die Unterschiede und die Entstehung der iranischen Revolution sowie die Rolle anderer gesellschaftlicher Schichten bei ihrer Entstehung sprechen. Sie können diesen Podcast sowie weitere Podcast-Reihen aus unserer vielfältigen Themenwelt kostenlos auf unserer Webseite unter iranradio.ir/de anhören. Folgen Sie uns auch auf unseren Social-Media-Kanälen auf Instagram, YouTube und X unter @iranradio.de. Dort können Sie weitere interessante Inhalte entdecken und uns auch gerne Fragen und Anregungen zukommen lassen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.